Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Podcast Ehrlich gesagt von Echte Mamas. Hier nehme ich euch mit in ehrliche, lustige und tiefe Gespräche mit tollen Gästen. Es geht um ernste, spannende und bewegende Themen, also um alles, was uns als Mamas, Frauen, Eltern oder einfach als Menschen beschäftigt, die Familie und das Leben lieben. Diese Woche geht unsere Frauengesundheits-Summer-Special in die nächste Runde. Das war auch falsch, nochmal. Diese Woche geht unser Frauengesundheits-Summer-Special in die nächste Runde und ich sitze wieder mit den beiden Gynäkologinnen Dr. Med Rebecca Westphal und Dr. Med Mirjam Wagner zusammen. Nachdem wir letzte Woche über PMS, PMDS und die Perimenopause gesprochen haben, geht's diesmal um einen echten Alleskönner, der meistens aber erst Aufmerksamkeit bekommt, wenn er Ärger macht, nämlich den Beckenboden. Warum sollten wir uns schon lange vor Schwangerschaft, Geburt oder den Wechseljahren mit ihm beschäftigen? Was haben Rückenschmerzen, Husten, Joggen und sogar Sex damit zu tun? Und wieder das Thema, warum wir endlich aufhören müssen zu denken, dass Beschwerden halt normal sind. Dann noch eine Werbung wieder in eigener Sache und zwar... Und dann noch wieder eine Werbung in eigener Sache oder beziehungsweise eine Empfehlung. Am 3. September 2026 findet das erste Echte Mamas Festival im Curio-Haus in Hamburg statt. Es wird ein Tag voller Begegnungen, voller neuer Energie, voller Gänsehautmomente und das unter Hunderten von Müttern, die fühlen wie du. Wenn ich es mir vorstelle, ich sehe es vor meinen Augen. Triff deine Lieblingscreatorin live sowie bekannte Gesichter von Social Media und TV. Plus hol dir Tipps und Tricks in Vorträgen, Live-Klassen und Masterclasses von und mit Expertinnen. Oder du hast einfach eine gute Zeit. Bring gern deine Familie mit und feier mit uns einen ganz besonderen Tag, der in Erinnerung bleibt. Mit dem Code FESTIVALMAMAS schenken wir dir und deinen Liebsten den Eintritt zum Festival. Kommst du vorbei? Dann freuen wir uns auf dich. Ihr Lieben, da sind wir wieder. Heutige Folge der Beckenboden. Bei mir steht als Überschrift das unterschätzte Kraftzentrum.
Ja, schön.
Stimmt, würdest du sagen? Ja. Ja. Also ich glaube, jede Frau hat das Wort Beckenboden schon mal gehört, aber so ganz, wenn man so richtig ehrlich ist, die meisten wissen gar nicht, wo das Ding sitzt. Man verbindet sofort Inkontinenz damit, finde ich. Also so ging es mir ganz lange, dass man weiß, ah ja, das muss irgendwas damit zu tun haben, dass man sich in die Hose stritzt, weil man das von Oma noch kennt oder Mama oder weiß ich nicht. Aber ich war jetzt tatsächlich, ich habe eine Beckenbodenmessung, nennt sich das, glaube ich, gewonnen und war letzte Woche auch hier in Hamburg.
Oh, schön.
Das war so spannend. Ey, das war echt krass. Wir haben so Ultraschall gemacht und auch eine Vaginaluntersuchung und da musste ich husten und da musste ich anspannen und locker lassen und ganz schnell anspannen und so, weil das ja auch mit so vielen anderen Symptomen, die man hat, so Unterbauchschmerzen oder so zu tun haben kann. Und es war wirklich spannend zu sehen, ah ja, okay, ich kann zum Beispiel super gut anspannen. Ich glaube, das kommt auch durch meinen Beruf, weil ich so eine Kraft brauche, auch mit dem Zwerchfell viel arbeite und so. Aber das schnelle Entspannen ist zum Beispiel bei mir das Problem. Und da gibt es ja, wenn du Probleme hast mit dem Beckenboden oder halt Inkontinenz, gibt es verschiedene Ursachen dafür. Das heißt, du kannst nicht einfach nur sagen, mein Beckenboden funktioniert nicht.
Nee.
Genau. Erzähl doch mal, Rebecca, du bist ja hier unser Beckenboden-Pro. Wird der Beckenboden so generell in der Frauengesundheit noch so unterschätzt?
Ich glaube, ehrlich gesagt, in der Gynäkologie kommt das Thema mehr und mehr.
Ja.
Also ich muss sagen, als ich so am Anfang meiner Assistenzärztin-Ausbildung war, da waren diejenigen, die Urogynäkologie gemacht haben. Das ist sozusagen die Spezialisierung auf die Beckenboden-Thematik in der Gynäkologie. Das waren immer die Nerds.
Ja. So, unbeliebt, ne?
Das war auch unbeliebt, das wollte irgendwie keiner machen. Die meisten wollten dann irgendwie die großen Krebsoperationen machen oder Geburtshilfe und so. Beckenbodenchirurgie war immer so, muss man halt machen. Und ich glaube, das kommt jetzt mehr. Ich glaube, diese Bubble in Anführungsstrichen ist vor allen Dingen gar nicht so sehr aus dem ärztlichen Bereich, aber gerade so Physiotherapie, Osteopathin, die haben das wirklich geschafft, dieses Thema jetzt mehr in den Fokus zu bringen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich glaube, wir haben auch auf medizinischer Seite einfach da sehr viele Fortschritte in den letzten Jahren gemacht. Auch hin, also beziehungsweise weg von diesem ganzen nur operieren, hin zu einem interdisziplinären Zusammenarbeiten mit Physiotherapeutinnen zum Beispiel. Also auch die Leitlinien, was Inkontinenz angeht, sind mit Ärztinnen und Ärzten und Physiotherapeutinnen und Therapeuten erstellt worden.
Mhm.
Also da glaube ich, das kommt.
Ja. Und guck mal, ist es nicht absurd? So, Krebs, ja, gibt es natürlich, aber wie viel Prozent aller Menschen haben eine gynäkologische Krebserkrankung? Und wie viel Prozent haben nach Geburten eine Inkontinenz?
Senkungsbeschwerden.
Ja, da wurde gesellschaftlich überhaupt nicht drauf geschaut. Das ist so dieses Normalität nach Geburten, ne? Mhm. Dieses, ich, ja, klar kann ich nicht mehr joggen gehen, ist dann halt so, dass Tina Lady gebraucht wird. Und da sollten wir langsam mal mehr hingucken. Ich glaube, auch in unserer Bubble gucken wir mehr hin. Ich finde, das ist fast noch tabuisierter als die Perimenopause, um ehrlich zu sein.
Absolut.
Ja, weil man aber auch den gar nicht, also wie gesagt, ich glaube, die meisten Beckenboden haben wir schon mal irgendwie alle gehört und so, aber wo sitzt dieses?
Dieser Beckenboden.
Also der Beckenboden, ganz grob zu sagen, wenn wir uns jetzt den Beckenknochen so anschauen oder das Beckengerüst, dann ist es sozusagen die untere Hängematte, die unsere ganzen inneren Organe daran hindern, nach unten rauszufallen.
Also ganz unten, also sitzt der quasi, okay.
Da, wo, wo die Vulva ist, wo die Harnröhre ist, wo der After ist, die Muskulatur da drumherum, das sind aber verschiedene Schichten. Das sind drei verschiedene Schichten, also die Oberfläche, die mittlere und die tiefe Beckenbodenmuskulatur. Und die sind in verschiedenen Richtungen aufgehangen zwischen den Beckenknochen und geben dem Ganzen Halt. Also es sind ja zwei Funktionen, die der weibliche Beckenboden erfüllen muss, nämlich das alles zu halten, eine Schwangerschaft auch zu halten und einfach eine aufrechte Fortbewegung zu ermöglichen und gleichzeitig aber auch so dehnbar zu sein, dass eben eine Geburt möglich ist, also eine vaginale Geburt.
Ja. Ne? Okay, das heißt also, wir haben alle einen Beckenboden. Männer haben auf jeden Fall auch einen Beckenboden.
Männer haben auch einen Beckenboden und das kann auch für Männer definitiv wichtig sein, die Beckenbodenmuskulatur. Ja. Ich glaube, auch das ist ein Thema, was noch total, total. Unterschätzt wird.
Also ich habe letztens mit einem Mann und der hat gesagt, Beckenboden, achso, ne, ich habe ja keinen Beckenboden.
Besser wär's.
Ja, das ist auch
klar. Nee, also was so erektile Dysfunktion, also einfach sexuelle Funktionsstörungen angeht, Beckenboden super wichtig, auch bei Männern.
Ah. Ja. Interessant, okay. Das heißt, der ist ja genau, wie du gesagt, so eine Hängematte, ne? Kann man sich ja eigentlich ganz gut, ganz gut vorstellen. Das heißt, meine Frage, welche Organe werden vom Beckenboden getragen, ist also hinfällig, denn im Grunde genommen trägt der
Trägt alles. Alles, was da drüber liegt, ne? Aber so, wenn man sich den Beckenboden anschaut, zum Beispiel in der, im Ultraschall, im Vaginalultraschall, dann hat man vorne die Blase, in der Mitte die Gebärmutter und hinten den Darm. Das sind so die drei Kompartimente, sagen wir, die wir uns angucken, das vordere, das mittlere und das hintere Kompartiment.
Mhm. Und der wird wahrscheinlich, so wie jeder Muskel, im Alter auch schwächer, ne? Also das gehört ja auch noch dazu, dass man nicht nur quasi schwanger wird, sondern man wird ja auch älter. Und da kann das auch ein bisschen...
Auf jeden Fall. Also das Alter, natürlich hat man diese, die ganze Zeit, sein ganzes Leben halt diese Belastung des Beckenbodens, der uns trägt, der unsere Organe, wie wir es gerade gesagt haben, trägt. Dann eben eventuell nochmal extreme Belastungen durch Schwangerschaft und Geburt. Ne? Und dann ist es natürlich, ist der Beckenboden ja nicht so ein Muskel wie zum Beispiel der Bizeps, den wir irgendwie zweimal die Woche im Fitnessstudio oder so trainieren, sondern er wird ja eigentlich in der Regel total vernachlässigt, bis er irgendwie vielleicht irgendwann Probleme macht.
Genau, man denkt da gar nicht drüber nach.
Man denkt da nicht dran. Solange er seine Funktionen erfüllt, ist er erstmal fein.
Ja.
Und dann kommt nochmal so meistens nochmal so ein Tief, was den Beckenboden Inkontinenz angeht, wenn dann in der Menopause in der Zeit die Hormone runtergehen, weil die eben auch nochmal eine ganz wichtige Funktion in der Beckenbodenfunktion spielen.
Ach so, okay, weil dann die, wie nennt sich das? Was haben wir, weil das Bindegewebe dann schwächer
wird. Genau, das Bindegewebe wird schwächer und auch die, die Haut um die Harnröhre beispielsweise oder in der Vagina, die wird durch einen Östrogenmangel einfach empfindsamer. Und zum Beispiel das Wasser lassen oder auch Stuhlgang lassen, das ist ja ein ganz, ganz diffiziler Prozess.
Mhm.
Also kleine Kinder, wenn die, die machen einfach in die Windel.
Ja.
Das ist also, eigentlich ist es ein Reflex, Blase voll, Pipi machen.
Ja.
Und irgendwann so im Alter von 3 Jahren lernen wir diesen Prozess in gewisser Art und Weise über eine höher gestelltes Kontrollzentrum zu kontrollieren bis zum gewissen Grad.
Mhm.
Ne, dass wir sagen, okay, ich halte jetzt noch ein bisschen aus und dann gehe ich auf Toilette, wenn die Toilette da ist.
Mhm.
Wenn jetzt aber der Reiz viel zu stark wird, dann wird dieser Reflexbogen ausgelöst, ohne dass wir es willentlich noch kontrollieren können.
Mhm.
Und wenn zum Beispiel ein Östrogenmangel an den Schleimhäuten oder an den Häuten in der, um die Harnröhre und in der Vagina da ist, dann ist einfach die Sensibilität der Nervenendigungen, die da sind, viel, viel höher. Also die Reizschwelle ist ganz niedrig. Es reicht also ein viel geringerer Reiz aus, um diesen Reflexbogen so maximal zu stimulieren. Und dann können wir es manchmal halt auch nicht willentlich kontrollieren.
Das ist das auch. Ja. Das ist quasi der falsche Hinweis.
Genau, eine Überempfindlichkeit einfach.
Okay. Mhm. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass du das sagst mit den Wechseljahren beziehungsweise der Menopause dann. Ne? Das, wir denken, Inkontinenz ist was, was nur Frauen oder Menschen betrifft, die Kinder bekommen haben. Aber es ist halt auch, es gibt auch andere Gründe. Ja, es gibt das Bindegewebe, es gibt, das einfach so genetisch vorbelastet ist. Ne? Die, Rebecca sagt das immer, wenn die Mama das hatte, kann es sein, dass du es vielleicht auch bekommst. Und es gibt eben auch diese hormonellen Veränderungen, die ja natürlich auftreten, die dazu führen können, dass du Inkontinenzbeschwerden bekommst. Das heißt aber nicht, dass du das akzeptieren musst, sondern da kannst du ganz einfach dagegen vorgehen. Gerade wenn es das Thema Östrogenmangel ist lokal, kann man ganz einfach mit einer Östrogencreme oder Zäpfchen anfangen zu behandeln. Okay. Und das kann schon große Probleme lösen. Und da sind wir halt total proaktiv, dass wir sagen, du musst jetzt nicht warten, bis das total schlimm wird, dass du es nicht mehr akzeptieren kannst. Ganz im Gegenteil. Wenn du das merkst, lass doch mal anfangen zu therapieren. Zum Beispiel mit wenn es das Thema eben ist, die Östrogenisierung, die lokale. Aber auch, und dazu wollen wir immer motivieren, Beckenbodentraining stärken. Also nicht erst dann, also wenn die Probleme schon da sind, aber wenn du schon so ein bisschen merkst, Mensch, ich bräuchte da ein bisschen mehr Stabilität.
Ja, oder wie du schon gesagt hast, in der Schwangerschaft sogar schon.
Ja,
ne? Weil absolut. Es wurde ja früher immer gesagt, jetzt heutzutage ist es ja wirklich nicht mehr so, dass du ja während der Schwangerschaft im Grunde genommen gar keinen Sport machen sollst. Und generell als Frau sollte man auch nicht joggen, weil dann fällt die Gebärmutter raus.
Ja, stimmt.
Und als Schwangere, da muss man ganz, ganz doll aufpassen. Da muss man eigentlich nur, also du darfst nur, wenn überhaupt, dann vielleicht ein schnelles Walking. Aber alles andere und bloß nicht springen oder so. Ne?
Aber da gibt es so viele tolle neue Studien auch von Sportwissenschaftlerinnen. Also das ist wirklich, das ändert sich, glaube ich, da haben wir so ein Paradigmenwechsel jetzt so langsam, aber natürlich auch in unserer Bubble gerade noch. Das bis das, glaube ich, erstmal nach außen hin diese Reichweite
kommt schon. Also ich bin ja nicht in eurer Bubble und ich merke das schon, dass das immer mehr präventiv auch während der Schwangerschaft schon gearbeitet wird, weil du dann nicht diesen riesen Berg am Ende hast. Ja. Ne? Sonst dann kommt das Baby und dann auf einmal kommt ist der Beckenboden damit konfrontiert, und wenn du ihn vorher schon so ein bisschen vorbereitest, ist das denn dann, dass der dann, sagen wir mal, wenn ich den jetzt in der Schwangerschaft trainiere, weil Training bedeutet ja auch immer anspannen, aber ich trainiere ja auch locker zu lassen.
Ja.
Kann das sein, dass das dann quasi auch unter der Geburt ein bisschen erleichternd ist, wenn der Beckenboden
auf jeden Fall,
würde?
Auf jeden Fall. Also es ist so, was du schon gesagt hast gerade, es geht ja nicht immer nur Hauptsache fest und alles hält, sondern es geht ja bei einem wirklich spezialisierten Beckenbodentraining, und da appelliere ich auch immer dazu, es gibt spezialisierte Physiotherapeutinnen und Therapeuten, die haben eine Spezialausbildung für den Beckenboden, also entweder Physiopelvica, oder man kann auf der AGGGUP-Seite eine Therapeutenliste aufmachen, wo alle Therapeuten gelistet sind in Deutschland, die diese Zusatzweiterbildung haben. Und das ist ganz wichtig. Also ein Qualitätsmerkmal ist auch, dass die beispielsweise vaginal untersuchen.
Ja.
Ne? Also ein bisschen wie bei dem Beckenbodencheck, den du erwähnt hast, um halt eben genau diese Dynamik zu trainieren. Also das Anspannen und das Lockerlassen und das Anspannen an Steuern des Beckenbodens. Und das ist, glaube ich, essentiell auch in der Geburt und in der Schwangerschaft vorher auch schon. Ne? Und ich glaube, es gibt einem einfach ein Gefühl für den Beckenboden. Und dass man das auch regulieren kann. Ne? Also ich habe auch viele Frauen unter der Geburt erlebt, die gar nicht wussten, was heißt es jetzt zu pressen, wo soll ich hinpressen? Ne? Ganz viele
ich wusste das auch nicht.
Haben eher so in den Brustkorb oder ins Gesicht gepresst oder so. Ne? Ja. Ne? Oder mal aus dem Nähkästchen, ne, bei meiner ersten Geburt.
Hau raus, Nähkästchen.
Ich hatte überall Einblutungen im Gesicht. Ich habe voll falsch gepresst, ne? Also richtig die kleinen Äderchen im Gesicht geplatzt, ne?
Ja.
Und ich glaube, das macht einfach wirklich dann einen Unterschied, dass du deinen Körper kennst, dass man den Beckenboden kennt und auch weiß, in welche Richtung geht.
Das ist aber auch, dass das sagen ja viele Frauen, dass wenn sie ins Pressen kommen und wenn das Baby quasi rauskommt, dieses Gefühl ist im Grunde genommen wie aufs Klo gehen. Also wie.
Sagt man
das denn ärztlich in schön, außer ich muss
Also eine Hebamme hat immer gesagt, jetzt stell dir vor, du musst eine riesengroße Wassermelone kacken.
So hat es sich auch angefühlt.
Genau,
als das
habe ich gesagt.
Irgendjemand unter der Geburt gesagt hat, war ich so, ach so. Ja. Und ich so, und dann ging.
Genau das habe ich geflucht beim ersten Kind. Ja. Ich kann doch hier keine Wassermelone durch meine Vagina drücken. Seid ihr wahnsinnig geworden? Ja. War mir auch erst in dem Moment dann bewusst geworden, wie sich das anfühlt.
Ja, siehst du, und da bist du eigentlich präventiv, ne? Eigentlich müsste man auch als Gynäkologin dann, wenn die Frau schwanger ist, schon sagen, okay, stell dich schon mal drauf ein.
Ich weiß nicht.
Ne? Aber weil ich finde das ja beim ersten Kind, irgendwie habe ich auch wirklich, also als meine Tochter geboren war und dann auch das mit dem Stillen und so, da waren echt so ein paar Themen, wo ich dachte, warum hat mir das keiner gesagt? Das wäre doch nicht schlimm gewesen. Ich hätte es einfach gern gewusst.
Ja.
Ich hätte es einfach gern gewusst.
Und ich finde, das ist halt einfach ganz wichtig, was ich super interessant finde. Kannst du dich noch an deinen Mutterpass erinnern?
Ja.
Und dann gibt es doch am Ende nach der Schwangerschaft diese eine Seite, gynäkologische Untersuchung, okay, Mutter stillt, zack, zack, das war's. Das ist diese Untersuchung, 8 Wochen nach der Geburt ungefähr. Ne? Und da guckt sich keiner, ist gar keine Vorgabe, ob du dir den Beckenboden anguckst. Und genau da, je früher, desto besser. Wenn zum Beispiel ein Muskelfaserriss oder ein Muskelfaserabriss von einem Knochen sozusagen ist, dann ist es so wichtig, so früh wie möglich da was zu machen.
Ja.
Ne? Das muss nichts Großes sein, aber einfach zu wissen, was man da machen kann. Und das sieht unsere Schwangerschaftsvorsorge gar nicht
vor.
Wann
war die zuletzt nochmal aktualisiert? Auch in den 80ern oder so?
I don't know.
Ja, aber da sieht man
alles, was mit Frauengesundheit oder vieles und Kindern und Eltern und so, das ist alles eher so 80er, 90er Politik.
Wirklich, ja. Und da sieht man aber, wo da die Prioritäten gesetzt wurden und dass ganz viele blinde Flecken herrschen. Und wir wollen halt nicht später die Tina Lidi jeden Tag brauchen.
Ja.
Und deswegen ist es so wichtig, deswegen machen wir Beckenbodencheck frühzeitig, also wirklich gerne 8 Wochen nach der Geburt einmal einen strukturierten Check. Rebecca macht einen 3D-Ultraschall. Wir gucken wirklich, gab es da so Muskelausriss, Dehnung, Levator-Avulsion heißt das Fremdwort. Weil da kann man unter Umständen einfach, oder sollte man anders trainieren. Vielleicht braucht man ein Pessar, ja. Es gibt so Pessare, die kennt man vielleicht aus der Inkontinenztherapie für ältere Menschen. Die kann man auch nach der Geburt einsetzen.
Sollte man nach der Geburt.
Sollte man, um alles
in
wieder
die Haare, oder was ist das?
Ja, das ist so ein
Es ist ein Silikonkörper. Also es gibt unterschiedliche. Also es ist, letzten Endes ist es, muss man oder sich Körper, vorstellen, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Knöchel irgendwie verstaucht oder Muskelfaserriss dann hat, dann hat man doch so eine Schiene. Ja. Das ist nicht eine Orthese. Und ein Pessar ist letzten Endes eine Orthese in der Vagina, um den Beckenboden wieder nach oben zu drücken, um Halt zu geben, um Stabilität zu geben, wie die Schiene am Knöchel beispielsweise.
Pups kriegt bei jedem ganz kleinen Umknicker, kannst du in der Apotheke selber kaufen.
Muss dir mal vorstellen, wenn Ronaldo so eine Muskelfaserdehnung hätte, an irgendeinem seiner Muskeln, wie wir Frauen das haben, wenn da eine Wassermelone, nein, Quatsch, ein Baby sozusagen durch den Beckenboden hindurchkommt. Da würden 1000 Sportmediziner die Orthesen anlegen, spezielle Therapie. Beim Beckenboden interessiert das eigentlich keinen. Und wie gesagt, ein Pessar, um den Bogen nochmal zu schließen, ist wie so eine Orthese in der Vagina, also stützt den Beckenboden und da gibt es unterschiedliche Formen. In der Regel sind die aus Silikon. Es gibt aber auch welche, so einmal Pessare. Die haben so ein bisschen so eine schwammige Konsistenz und die haben unterschiedliche Formen, je nachdem, wo zum Beispiel ein Defekt ist. Also
und die
wo
führt man ein und holt sie auch nachher wieder raus.
Genau, es gibt welche, die können länger liegen gelassen werden. Es gibt welche, die macht man bei Bedarf rein oder es gibt welche, die macht man morgens rein, abends raus.
Ah ja, okay. Ach so, die machst du dann aber beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin, die führt die ein und holt die dann abends wieder raus? Oder macht man es selber?
In der Regel kann man es selber machen.
Ah ja, okay. Miriam möchte was sagen.
Ich wollte noch sagen, willst du noch was zur Form sagen? Ich glaube, ich finde das auch
also
immer ganz spannend.
Also die Form,
ja.
Also
es gibt Banane, Erdbeer.
Nein, nicht der Geschmack. Nein.
Stimmt, das ist ja auch kein Geschmack.
Nein, dass man sich das mal besser vorstellen kann.
Also es gibt, der Klassiker ist ein Würfelpessar. Ja. Das ist so ein Silikonwürfel, der sieht so ein bisschen aus, als wenn er so Saugnopf an den Seiten hat. Finde ich nicht immer den passenden, ist in manchen Situationen gut. Und es gibt gerade welche, die nach der Entbindung, die so eine seitliche Stabilität geben. Die sehen ein bisschen aus wie so ein Schlitten zum Beispiel oder wie so ein Ring, der an den Seiten so ein bisschen nur eine Verstärkung hat. Dann gibt es einfache Ringe, dann gibt es so Scheiben, dann gibt es so Ringe mit einem Nuppel vorne.
Allein, dass
also
es
ganz
so viele verschiedene gibt.
Und die dann nochmal in unterschiedlichen Größen.
Zeigt ja, wie wichtig das ist. Ja. Das untersuchen zu lassen.
Auf jeden Fall, weil wenn du nicht den richtigen hast, dann macht es Druckschmerzen, es macht eventuell, dass das Wasserlassen nicht richtig möglich ist. Es gibt welche, die sehen aus wie ein Donut, auch lustig. und diese Einmal-Pessare zum Beispiel, die sehen aus wie Tampons.
Okay.
Ne, aber deutlich größer meistens.
Ah ja,
Und es macht ja auch total Sinn in der Phase, wo du die beste Wundheilung hast. Ja. So nach einer also hast du ja total die körperlichen Kräfte da, die freigesetzt werden. Ja. Dass du dann alles quasi an Position drückst, dass es am besten heilen kann. Mhm. Und das wurde ja bislang kaum, also kaum beachtet. Ja. In der normalen Nachsorge, wie gesagt, steht noch nicht mal im Mutterpass, dass du nach
gucken sollst. Aber das ist schon auch genetisch bedingt. Oder wenn ich so zum Beispiel, kennt ihr Ballerina Farm? Das ist diese, auf Instagram so eine, die hat, also es gibt ja so ein paar Mamas, vor allem diese Mormon-Moms da. Mhm. Aus Utah, die dann so 6 Kinder, 7 Kinder, mhm. 8 Kinder. Und dann ist irgendwie beim 10. Kind auch. Und dann rennt die da schon wieder nach 3 Wochen, das Kind ist gerade da, nach 3 Wochen rennt die schon wieder in der Küche rum und macht da richtig geilen Braten. Und zwar für alle. Also für alle 12 Kinder plus Mann plus und so weiter. Denke ich mir mal so, hä? Die muss doch eine Pampers anhaben, das geht doch gar nicht anders. Hat oder gibt es Frauen?
Ja. Ich glaube schon, hat sie.
Oder gibt es Frauen, bei denen das wirklich einfach gar nicht vorkommt?
Das gibt's. Definitiv. Es gibt so einen Spruch, der wird eigentlich auf fast jedem Urogynäkologie-Kongress einmal in den Raum geworfen. Ja. Ich finde ihn eigentlich ein bisschen dämlich, aber der ist, sie dürfen so viele Kinder bekommen, wie sie wollen, nur nicht das erste. Mhm. Also den größten Schaden für den Beckenboden in Anführungsstrichen ist meistens durch die erste vaginale Geburt.
Ah, ja.
Weil einfach ein fester, aus einem festen, noch nicht gedehnten Zustand die Muskulatur halt diese maximale Dehnung erfährt. Und deswegen sind die meisten Schädigungen, also sozusagen mit der ersten Geburt und alles, was on top kommt, ist gar nicht mehr so viel mehr tatsächlich.
Und ist das denn so, ich weiß noch, meine Mutter erzählt mir heute noch bei meiner Geburt quasi, da hätte die Hebamme oder so gesagt, sie haben ja einen Muttermund wie einen Eisenring. Ist der Muttermund, steht der auch im Zusammenhang mit dem Beckenboden, wie schnell der sich öffnet?
Nee, okay, nee, der gut. Muttermund ist ja tatsächlich einfach der untere Teil der Gebärmutter.
Genau, der hat damit aber nichts zu tun.
Genau, das ist ein,
bla,
der ist verankert in der Beckenbodenmuskulatur, ja, aber wie schnell der sich öffnet oder so, das hat damit erstmal nichts zu tun.
Okay. Aber es gibt ja auch noch andere Beschwerden, ne? Also du hast ja schon erwähnt, Senkung, Beckenbodensenkung, wie fühlt sich das an? Was hat man da?
Die Frauen beschreiben das meistens einfach wie so ein Fremdkörpergefühl, wie so ein schwere Gefühl, da zieht was, man hat das Gefühl irgendwie, da ist so ein bisschen dieses Gefühl, wie wenn ein Tampon nicht richtig sitzt oder die Cup nicht richtig sitzt, dieses, da ist irgendwie was.
Ja.
Manche haben tatsächlich, wenn das sehr, sehr ausgeprägt ist, kann man das tatsächlich auch sehen, dass es sich so vorwölbt aus der Vulva raus. Das ist wirklich extrem, das ist eher dann bei älteren Frauen so, gibt es aber auch bei jüngeren Frauen. Und dann
und auch
halt,
kurz nach der Geburt finde ich schon, dass man es häufiger sieht, dass sich dann...
Mhm. Ja. Genau, aber wie gesagt, das ist eher noch seltener und halt eben diese Rückenschmerzen, Unterbauchschmerzen, weil einfach so ein Zug dran ist. Mhm. Ne? Das ist so die typischen Beschwerden durch Senkung.
Mhm.
Und teilweise auch einfach, dass sich Sexualität, also penetrativer Sex einfach anders anfühlt dann.
Ah ja, okay. Das und das kann man aber auch wieder zurücktrainieren quasi.
In den allermeisten Fällen ja. Also gerade wenn man früh anfängt und die Senkung, wie gesagt, noch nicht so sehr fortgeschritten ist. Bei so extremen Formen von Senkungen, dann macht es tatsächlich Sinn, das operativ dann zu beheben.
Und
weil
dann kommt da ein Netz drunter oder wie macht man das?
Das gibt es ganz unterschiedlich.
Achso, nee, komm, egal. Nee,
das wäre schon wieder eine Wissenschaft.
Das ist, glaube ich, sehr, sehr komplex und teilweise auch sehr kontrovers diskutiert, wie man das macht. Aber man kann es auf jeden Fall, gibt es ganz viele Möglichkeiten.
Okay, das heißt, das wäre jetzt, wenn ich sage Stichwort Rückenschmerzen, Beckenschmerzen, das wäre das dann, ne?
Auch,
oder?
Ja. Mhm. Also ich würde es in dem Falle dann mal checken lassen.
Ja.
Wenn das Gefühl, das zieht immer so nach unten, dann auf jeden Fall mal angucken lassen. Und was du auch sagtest, als Beispiel von deiner Beckenboden-Check-Untersuchung, dass man halt eben nicht im Liegen untersucht, sondern da fällt ja eh alles eher tendenziell dann so ein bisschen wieder zurück, sondern im Stehen oder so in so einer sitzenden Position sollte untersucht werden.
Ja, okay, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber interessant, weil dieses nach unten ziehen, also das kenne ich persönlich auf jeden Fall auch seit den Geburten.
Ja,
das ist,
ich
dass
auch.
Du, wenn du dann deine Tage hast oder so, also gerade dann, ich beschreibe das manchmal so wie, es gab doch mal, ich denke immer an so irgendwie Männer, die hatten so einen Gürtel um und dann hatten die so eine Pfanne da dran. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ein Bild aus irgendeinem Kinderfilm oder also Männer mit Pfannen, okay, wow. Aber auf jeden Fall. So fühlt sich das an, als müsste man in der Vagina eine Pfanne festhalten, die ganze Zeit so nach unten zieht.
Ja, das ist dann der Zeitpunkt für dich zu trainieren.
Ja, genau. Das habe ich mir ja auch überlegt. Deswegen war ich ja bei dem Check-up und dachte danach so, okay, it's time. Ja, krass. Interessant.
Ich glaube, man darf da schon so aufmerksam sein, ja, einfach. Mhm. Ich hatte das auch erst vorgestern mit einer Freundin, die zu uns in die Praxis kam und die meinte, hey, eigentlich habe ich gar keine Beckenbodenprobleme. Und dann haben wir mal weiter geredet und dann kam dann schon raus, ja, aber also beim Joggen, da spüre ich schon meine Gebärmutter, wie die so irgendwie, das ist nicht mehr so wie vorher und das, das drückt so nach unten und sowas. Und das sind halt auch schon so Sachen, ja, und da dürfen wir schon anfangen.
Also ihr meint, man kann da wieder hin, man kommt da wieder zu hin, zum also zu ungefähren Ursprungssituation.
Ungefähr, ja. Also ja, man muss ja schon auch akzeptieren, dass der Körper eine Veränderung durchgemacht hat.
Ja.
Auf die wir ja auch stolz sein dürfen.
Ja, eben. Ja, genau. Ja, voll.
Und aber man, ja, genau, das muss man halt auch sehen. Ne? Das ist ja eine unfassbare Leistung, die unser Körper da vollbracht hat. Ne?
Ja.
Und übrigens nicht nur eine vaginale Geburt, sondern auch einfach eine Schwangerschaft.
Ja.
Und wenn es dann am Ende ein Kaiserschnittgeburt war oder geplante Kaiserschnittgeburt, trotzdem ist diese Belastung des Beckenbodens durch die Schwangerschaft ja auch
witzig,
da.
Das wollte ich dich gerade fragen.
Ja,
macht das einen Unterschied, Kaiserschnitt oder vaginale oder Bauchgeburt oder vaginale Geburt?
Ja, es macht einen Unterschied, aber eine Bauchgeburt schützt nicht automatisch vor Beckenbodenbeschwerden.
Ja, okay.
Genau.
Okay.
Eben auch zu gucken, zum Beispiel ist der Kaiserschnitt oder die Bauchgeburt halt im Laufe des Geburtsvorgangs passiert oder war es von vornherein geplant? Ne?
Ja.
Bei manchen ist ja der Muttermund die ganze Zeit schon auf und es wird schon gepresst und es funktioniert einfach nicht, weil das Baby sich nicht gut eindreht oder der Kopf vielleicht nicht durch das Becken durchpasst. Das ist natürlich eine andere Sache, wenn dann die Bauchgeburt oder der Kaiserschnitt durchgeführt wird. Da hat der Beckenboden natürlich diese Belastung erfahren.
Ja.
Ne?
Ja.
Auch unterschiedlich lang, ne? Es
ist ja
auch einfach ein Unterschied, das muss man schon sagen, wenn man jetzt eine ewig lange Pressphase hatte oder da eben Probleme hatte, das ist nochmal eine andere Belastung, als wenn das schneller ging. Das muss man sagen, da gibt es unterschiedliche Risikofaktoren. Auch wie groß das Baby war, beziehungsweise wie schwer.
Ja.
So, das Köpfchen, da gibt es unterschiedliche Risikofaktoren.
Dass ein kleiner Kopf oder ein Bumskopf war.
Mhm. Ja.
Und wie du guckst.
Ich glaube, wir haben beide beide Kinder mit
Bumsköpfen.
Mit Bumsköpfen.
Wir haben auch ordentlich trainiert.
Ja. Habt ihr wirklich vorher trainiert? Bei mir war das echt so danach, beim Beckenboden, ich habe nie davon, ich wusste, dass es den gibt, wirklich, aber es war mir nicht klar. Und ich habe auch wirklich bei der ersten zum Beispiel, ich habe keine Rückbildung gemacht.
Ja.
0,0.
Doch, bei der ersten ging das noch ganz gut bei mir mit der Rückbildung, weil wir uns auch Zeit genommen haben tatsächlich. Aber ich hatte echt, ich habe Husten und Niesen, Wasser verlieren, ich konnte nicht mehr joggen gehen, das hat mich so belastet.
Ja.
Es war wirklich doll.
Und Training sieht wie aus? Also du machst kleine Übungen oder Pilates soll ja auch, glaube ich, ganz gut sein.
Ja, ich habe tatsächlich genau das gemacht, was Rebecca gesagt hat. Ich habe mir dann eine Beckenbodenphysiotherapeutin gesucht, die mit mir strukturiert das Ganze angegangen hat, die da auch spezialisiert drauf war.
Mhm.
Und dann bin ich tatsächlich nach der ersten Geburt ins Pilates eingestiegen. Das hat mir wahnsinnig viel gebracht.
Mhm.
Und in der zweiten Schwangerschaft spannend. Dann habe ich natürlich irgendwann aufgehört, das muss man sagen. Ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, ne?
Ja.
Dass man dann sagt, du hast doch jetzt wieder alles
gut. Jetzt habe ich alles fertig gemacht.
So, fertig.
Mhm. Kann ich auch
genau. Nee, habe ich auch gemacht. Super. Klasse. Dann ging es aber auch wieder schlechter, ne? Dann habe ich das akzeptiert, weil irgendwie gehörte dann doch dazu, ne? Selbst egal, wenn man alles weiß, man macht es dann trotzdem selber falsch.
Ja, klar.
Und dann hat es zweite Schwangerschaft und dann habe ich in der 20. Schwangerschaftswoche schon wieder angefangen, Urin zu verlieren. Und zwar richtig.
Ja,
und dann dachte ich so, das geht nicht.
Ja.
Das geht nicht. Und dann habe ich
Stopp.
In der Stopp war das genau. Genau, nur Stopp habe ich gesagt.
Wolltest Stopp sagen, habe ich genau gesehen.
Huiuiui, Stopp. Und dann habe ich mir tatsächlich eine Physiotherapeutin wieder gesucht und habe mit der Personal Training gemacht, schon in der Schwangerschaft.
Krass.
Um da auch, das ist ja auch so ein Urban Mythos, in der Schwangerschaft darfst du deinen Beckenboden nicht trainieren.
Ja,
vollkommener
genau.
Blödsinn.
Ja.
Und dann habe ich den vorbereitet und das war ein Heidenunterschied.
Ja, cool.
Von der ersten Geburt nach der zweiten, wie ich danach gestartet bin, weil ich kann mich noch an den Moment erinnern und meines Wochenbett, es war nach der ersten Geburt, ist ja sowieso emotionales Chaos.
Man ist einfach da aufgeschnitten ist gefühlt.
Genau.
Also alles.
Ich habe mich gefühlt wie offenes Fleisch.
Ja,
so.
Genau.
Ich hatte auch eine wahnsinnige Narbe, also eine schlechte Wundheilung, ich hatte einen riesen Dammriss, war nicht geil. Und dann stehe ich auf und unkontrolliert verliere ich Wasser.
Oh nein.
Das war echt so, ich stand da so und dachte so, ich habe geheult.
Boah, das glaube ich sofort.
Und all das ist mir nach der zweiten Geburt nicht passiert.
Ach krass.
Weil ich einfach vorgebeugt habe.
Ja, ja.
Klar, die zweite Geburt ging auch ein bisschen schneller, man kann das nicht eins zu eins, ne? Aber so viel schneller war sie ehrlich gesagt auch nicht bei mir.
Aber man sagt ja immer, das zweite Kind geht super viel schneller, ehrlich gesagt.
Du hast gewartet.
Ich musste auf Rebecca warten, weil die noch einen Termin hatte.
Rebecca, ich muss mein Kind jetzt kriegen.
Ja, wirklich. Die hat mir an dem Tag, ich kann an jedem Tag, nur an dem Tag zwischen 5 und 7 kann ich nicht. Wann bin ich ins Krankenhaus gegangen? An dem Tag zwischen 5 und 7. Ja. Und dann habe ich zu der Hebamme gesagt, mach das Wasser rein, ich werde nicht pressen, bis Rebecca kommt.
Crazy. Also,
aber anderes Thema.
Ja, aber ist doch mega spannend. Aber ich finde es auch cool zu wissen, okay, wenn ich beim ersten halt schon nicht gut vorbereitet war und es halt danach nicht so gut lief. Ja. Ich kann aber trotzdem, ich habe immer noch wieder die Chance beim nächsten
definitiv.
Kind.
Definitiv.
Das ist auch gut zu wissen.
Und das war
weil
so
viele
besser.
Schalten ja hier auch erst ein, wenn sie ein Kind haben, also nicht präventiv. Das heißt, wenn ihr merkt, beim ersten Kind oder nach dem ersten Kind ist das schwierig gewesen mit dem Beckenboden und mit Inkontinenz oder vielleicht auch mit, wie nennt man das denn, Stuhlgang, Stuhl lassen? Also wie nennt man Kacken schön? Stuhl ablassen?
Defekation auf medizinisch. Defekation, hört sich auch nicht schön an, oder?
Das klingt auch nicht besser, das auch irgendwie im K drin. Aber egal, also ne, weil das ist ja auch, das gehört auch zum Beckenboden und zum Thema Inkontinenz. Ne? Wir reden ja nicht nur von Pipi, sondern wir reden auch von anderen
Absolut. Das Substanzen. Ist ja zum Beispiel auch bei der Geburt kann ja auch der Schließmuskel vom Anus kann ja auch einreißen. Ne? Ja. Und das passiert auch gar nicht so selten. Mhm. Und da ist wirklich, dass die Frauen dann Luft oder eben Stuhlgang verlieren, unwillentlich. Und da ist es so wichtig. Ich hatte letztens eine Patientin, die da einfach eine starke Problematik damit hatte. Und das ist halt massiv schambelastend. Ja, natürlich, voll. Wenn man auf einmal, ich sag's jetzt mal wirklich so hart, wie es ist, sich einkackt.
Ja.
Ja.
Boah, wie schrecklich.
Ja, dann
ey.
Hast du dein kleines Kind, bist glücklich und alle kommen vorbei und du musst rausrennen, weil du musst deine Hose wechseln und dich eigentlich komplett nochmal.
Und du wirst ja, dann hast du diese Unterhose. Was machst du mit der Unterhose? Das soll ja der Mann nicht sehen, bla bla bla.
Und wenn ich das jetzt schon erzähle, mir kommen schon fast wieder die Tränen, weil das wünsche ich ja niemanden.
Ja,
und es sind
aber
Dinge, die vielleicht auch nicht immer vermeidbar sind. Das ist richtig. Aber da wirklich frühzeitig eine gute Anbindung. Man kann wirklich richtig viel machen. Also das Präventive, super wichtig, aber auch danach ist noch so viel möglich, was man machen kann. Man muss halt einfach, das Wichtige ist einfach, man muss ein breites Portfolio anbieten, weil auch hier nicht jede Lösung für jede Patientin so wirkt. Ne? Ja. Also Beckenbodenphysiotherapie ist immer die Basis, aber es gibt auch noch viele zusätzliche Maßnahmen, die man machen kann, von der Biofeedback-Training, so Geräte, die man vaginal zum Beispiel einführen kann. Mhm. Man hat dann so einen kleinen Monitor.
Liebes habe ich
oder
auch gemacht.
Oder als App.
Mit dem Handy-Game.
Ja, genau.
Das wollte ich noch fragen.
Richtig
gut.
Das gibt's ja. Ja, genau.
Und dann kannst du halt so drüber springen oder irgend so.
Zum Beispiel, ne? Das sind so die fancy Biofeedback-Geräte. Es gibt auch so sehr medizinische, die sind halt nicht so sexy, aber die haben.
Ja, aber du kannst Videogames spielen.
Du
also
kannst
meine
Videogames
Tochter
mit deiner Vagina spielen.
Wie steuerst du das, Mama? Und ich saß dann immer so,
das
hatte das Ding eingeführt und dann so.
Ja.
Ja. Ja,
also es ist super. Ne?
Ja.
Elektrostimulation, Magnetwellentherapie, dieser Stuhl, ne,
ja,
den wir in
haben
der Praxis
den Beckenbodenstuhl
auch
in der Praxis. Also war für mich ein krasser Gamechanger, muss ich sagen, weil du durch High-Intensity-Magnetfeldstimulation, also du kannst durch diese Wellen deine Muskulatur 100% anspannen und 100% entspannen. Und dadurch hast du einen supramaximalen Muskelzuwachs.
Ja, das
also
das
was du sonst gar nicht hinkriegst.
Ja, ja, da gibt's doch auch für ganz normal Sport, wie heißt es nochmal? Da kriegst du auch so einen Anzug an.
Ja, das ist EMS. Das
ja,
ist
genau,
ja EMS. Elektromagnetische, also elektronische Muskelstimulation, das
ist
Strom. Das geht aber nur bis zu einer gewissen Tiefe. Das andere, über die Magnetwellen, macht wirklich die komplette Muskulatur in die Tiefe 100%. Willentlich schaffen wir 30-40%.
Ja, und da kannst du nochmal richtig aufbauen. Und ich finde es so
wie
wichtig.
Wie heißt das? Beckenbodenstuhl? Wie nennt ihr das?
Also unser Stuhl heißt EMSeller. Das ist diese Firma, oder das ist der Firmennamen. Das ist aber auch tatsächlich der einzige, wo es ganz viele richtig gute Studienlage dazu gibt und der halt sehr gezielt genau die tiefe Beckenmuskulatur stimuliert.
Mhm.
Das war für mich tatsächlich ein Gamechanger nochmal nach der zweiten Geburt, weil du hast einfach ja gerade mit einem zweiten Kind, truth be told, nicht mehr so viel Zeit.
Ja, ja,
nach dem ersten Kind erst
was ist denn hier los?
Hui. Ja. Und da auch in 30 Minuten so effektiv aufzutrainieren zu können, dass du ein sehr schnelles Ergebnis hast und dann darauf weiter zu trainieren. Also nicht auf einem Tiefpunkt zu beginnen, sondern gleich auf einem Punkt, womit du gut arbeiten kannst. Das fand ich halt richtig, richtig gut.
Ja.
So auch zeitmanagementmäßig.
Ja, Beckenboden, Physiotherapie und halt den Beckenboden überhaupt selber ansteuern zu können. Das ist sozusagen der
Basic.
Und alles andere, da kannst du dann nochmal einiges rausholen. Also es ist wirklich, es gibt so viele Möglichkeiten.
Ja.
Okay, gibt es Sportarten, wo ihr sagt, das ist einfach Beckenbodentraining förderlich, außer Pilates zum Beispiel? Also Pilates ist ja so der, das weiß ja irgendwie jeder, dass
ja,
man
auch
Pilates,
da kannst du aber auch fehltrainieren.
Ja, das habe ich nämlich zum Beispiel gemacht. Wenn du nämlich so, das habe ich jetzt nämlich bei dem Check-up gelernt, das kann ich auch nochmal mitgeben, kurz als Erfahrungswert. Da ist ja immer Powerhouse, ne? Und ich habe immer so hardcore meinen Bauch angespannt, weil es immer hieß, du musst den Bauchnabel zum Rücken ziehen.
Ja, und dann drückt
und so.
Man manchmal den Beckenboden raus.
Genau, ich habe einfach viel zu viel gepresst am Ende. Und dann ist ja die Bauchmuskulatur, habe ich jetzt verstanden, es gibt den Transversus, also im Grunde genommen auch drei Schichten. Und die untere Schicht ist durch die Rektusdiastase, die du ja hast, wenn du dann dein Baby im Bauch hast. Das öffnet sich ja alles und das ist nicht zurückgebildet worden. Und stattdessen sind die anderen Muskeln da drüber zu stark. Und dann bin ich quasi eigentlich nicht in mein Powerhouse gegangen, sondern habe einfach im Grunde gepresst.
Ja, und da haben wir zum Beispiel auch in der Praxis Geräte, die diese Muskulatur halt ganz speziell halt stimulieren, wenn das zum Beispiel das Problem ist. Und das ist halt eben wichtig.
Core to floor,
genau.
Core to floor.
Aber da musst du gucken, ne? Aber was ich zum Beispiel, was super schön und spielerisch ist, auch mit, wenn man noch, also wenn dann Kinder, die auch schon mit einem interagieren können zu Hause, haben ist zum Beispiel Hula Hoop.
Ach echt, das ist gut dafür?
Ja, voll.
Cool.
Ja.
Hula Hoop, das ist ja geil.
Ja. Mal mit deinen Kindern machen, die finden
Hula
das super.
Hula Hoop haben wir auf jeden Fall noch irgendwo.
Oder so Rola Bola, kennst du diese Balance Boards oder sowas? Ja. Diese, wo du wie so ein Surfer so draufstehst, das haben wir zu Hause auch. Meine Tochter macht Zirkus. Auch
cool,
super.
Cool, die macht Zirkus, das ist ja auch geil. Ja. Was haltet ihr von diesen, wie heißen die?
Rüttelplatten?
Ja, Rüttelplatten.
Kann man machen, auch da muss die Indikation stimmen.
Ja, okay.
Ne? Aber
wenn
eigentlich
ich das
schon.
Sehe, denke ich immer so, ey, wenn ich mich da draufstellen würde, Alter, dann, ich hätte
doch, es gibt schon,
die
dass
Füße
es
des Todes wahrscheinlich, keine Ahnung.
Ist auch Tiefenmuskulatur stimulierend, aber auch immer, wie gesagt, deswegen finde ich es halt so wichtig, so einen Beckenbodencheck zu machen, dass man halt immer guckt, was tut dieser Person jetzt gerade gut.
Aber einen Beckenbodencheck muss man auch selbst, ist Selbstzahler, oder? Leider noch, ne?
Leider,
bei
ja.
Privaten ja nicht.
Okay, nee, genau, passen. Bei Privatpatienten
ja,
nicht.
Ich glaube, man muss sich von dem Gedanken verabschieden, dass alles, was wir brauchen als Mütter, von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt wird, weil es ist nicht vorgesehen. Traurig aber war, es ist nicht vorgesehen. Aber wir sollten da mal langsam hingucken. Und ich glaube auch, wenn wir da mehr hingucken und mehr fordern, so ist es ja, ne? Das hat ja früher niemand den Mund aufgemacht. Aber jetzt, wo wir merken, das wird immer wichtiger, dann kommen noch mehr Studien dazu raus, dann gibt es ja auch die Chance, dass das in diese Kataloge mit aufgenommen wird. Ich bin da schon total positiv, dass ich sage, je mehr wir fordern, je mehr wir den Bedarf zeigen, je mehr wir zeigen, wie viele Menschen das betrifft.
Ja, das, was mit der Menopause mit wir sind 9 Millionen, müssen wir mit dem Beckenboden auch bringen. Ja. Auf jeden Fall.
Ja.
Weil das längerfristig die Gesundheit unserer ganzen Gesellschaft fördert. Also klingt jetzt so pathetisch, aber das glaube ich wirklich.
Ja.
Und am Ende des Tages, initial mal so einen Beckenbodencheck, wie du gemacht hast oder wie wir anbieten, da muss man, ist ja auch nicht unendlich viel Geld, für Gesundheitsleistungen kann man ja auch nicht unendlich viel Geld nehmen, wir sind ja auch an Zahlen gebunden, aber dann macht man ein Investment, aber das hat man 1000-mal raus in den Tena-Ladies, die man dann nicht kaufen muss.
Das stimmt.
Und auch in diesen ganzen Themen mit Scham und mich selbst zu begrenzen. Kann ich jetzt rausgehen auf diese Party oder mache ich mir da in die Hose? Kann ich jetzt mit die
Erfülltes
Fahrradtour
Sexualleben.
Machen? Erfülltes Sexualleben.
Partnerschaft.
Und nutzt diese macht es immer, aber noch besser nutzt die frühen Phasen der Heilung, da habt ihr noch mehr, viel mehr Potenzial.
Ja.
Das ist halt so das Thema. Wir lassen Zeit verschwinden, weil
in der
blöde
einfach
Kassen
das
nicht bezahlen.
Ja, und in der das größte Potenzial steckt.
Mit dem größten Potenzial wirklich.
Ja.
Mic drop, würde ich sagen.
Ja,
absolut.
Bam, bam. Wären wir ein Hip-Hop-Konzert, würde jetzt das letzte Feuerwerk in die Luft springen.
Ja.
Ja, geil. Vielen, vielen Dank. Möchtest du noch irgendwas sagen, Rebecca? Du bist, ist ja dein Herzensthema. Wenn du jetzt noch zum Thema Beckenboden eine Sache sagen dürftest, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst?
Also ich glaube, zum Thema Beckenboden sind wir mehr als 9 Millionen. Und das dürfen wir auch zeigen und das dürfen wir auch fordern. Und deswegen sollten wir diese Beschwerden als Frauen einfach ernst nehmen, weil ich glaube, wie gesagt, gesundheitspolitisch und für unsere individuelle Gesundheit ist da so viel Potenzial nach oben. Und Lebensqualität, das ist ja am Ende das Entscheidende.
Ja. Also im Endeffekt nimmt den Beckenboden ernst.
Ja.
Im Grunde. Ja. Cool. Muchas gracias. Dankeschön.
Danke dir.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit uns und natürlich wieder lehrreich. Und hört vor allem nächste Woche wieder rein. Nächste Woche geht es um Endometriose und Myome. Abonniert gerne den Podcast, damit ihr keine Folge verpasst, vor allem hier im Special. Kommentiert außerdem fleißig hier bei Spotify und folgt uns bei Instagram auf echtemamas.ehrlichgesagt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Eure Nora.